Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Margarete van Ackeren, Chefkorrespondentin von Focus Online. Guten Tag, Frau van Ackeren.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Und guten Tag an Sie alle, die Sie uns zuhören. Eine Meldung dieses Tages, und wir besprechen ja die Themen des Tages immer in dieser Mittagsstunde, ist die, dass wir wieder nach Mallorca dürfen. Die Touristen dürfen wieder nach Mallorca. Frau van Ackeren, ich glaube, viele Menschen freuen sich. Wie ist es mit Ihnen? Haben Sie eine Mallorca-Reise vor noch dieses Jahr?
Millionen Deutsche sind wahrscheinlich glücklich. Nein, ich hatte auch von Anfang an keine Mallorca-Reise geplant. Ich war schon häufiger da. Ich finde schon, dass
das eine
auch Palma sehr schön ist und viele kleine Orte absolut schön sind. Ich werde wahrscheinlich an die Ostsee fahren. Oder es ist eigentlich gebucht. Also ich werde an die Ostsee fahren, wenn nicht nochmal irgendwas bei Corona dazwischen kommt.
Verstehe. Auch schön, aber vielleicht etwas kälter.
Ja.
Nach Venedig darf man ja auch wieder. Wir haben die Bilder gesehen. Es ist ganz leer in Venedig. Die, die jetzt da sind, könnte ich mir vorstellen, genießen das. Meinen Sie nicht?
Ja, also die Einheimischen, die haben das ja immer sehr zwiespältig gesehen. Die haben sich zuletzt ja extrem beschwert, insbesondere auch über die Kreuzfahrtschiffe. Und insofern waren sie jetzt auf sich gestellt. Sie haben natürlich auch, das konnte man in Teilen auch schon lesen, die Schattenseiten erfahren und einfach gesehen, dass wenn die Touristen wegbleiben, bleibt auch die Haupteinnahmequelle weg. Und insofern werden sich viele, glaube ich, extrem, extrem freuen, wenn wieder Leben nach Venedig kommt.
Das stimmt, da freuen sich viele. Also ich gebe zu, ich wäre gern mal dort, so im Leeren. In Venedig, ganz unvorstellbar. George Floyd ist der Afroamerikaner, der vor 2 Wochen von einem Polizisten getötet wurde in den USA. Heute wird er in Houston beigesetzt, wo er auch aufgewachsen ist. Und sein Tod hat diese breite Debatte ausgelöst über Polizeigewalt, auch in Deutschland. In der Süddeutschen, wenn wir die mal zu Rate ziehen, hier, da wird auf Seite 2 zum Beispiel heute geschrieben, eben über so die Überschrift des Artikels, eine Galerie der Unbekannten. Die Unbekannten sind die, die in Polizeigewahrsam oder auch in der Untersuchungshaft in Deutschland gestorben sind. Und da werden Männer genannt, 1999, 2001, 2018. Frau van Ackeren, ich frage mich, haben wir tatsächlich, ich denke ja, so ist es, Nachholbedarf im Hingucken, was auch in Deutschland da passiert ist in der Vergangenheit, eventuell auch im Argen liegt.
Einerseits würde ich Ihrer These durchaus zustimmen. Ich finde nur den Link direkt von den USA nach Deutschland, den finde ich sehr unvermittelt, weil es in den USA nach meiner Analyse wirklich ein echtes Systemproblem ist, weil dort 2 Menschen pro Tag durch Polizeigewalt ums Leben kommen und die Chance, dass Menschen mit schwarzer Hautfarbe getroffen werden, 3-mal so hoch ist. Also das, glaube ich, ist ein ganz anderes Systemproblem. Wo Deutschland nun definitiv gemerkt hat, dass auch bei uns was im Argen liegt, war natürlich bei dem großen Komplex NSU, wo wir einfach gesehen haben, dass der ganze Sicherheitsapparat, dass da Warnmechanismen nicht funktionieren, dass die Polizei Gewaltverbrechen gegen Menschen wegen ihrer Herkunft nicht erkennt oder möglicherweise sogar, dass Sicherheitsbehörden in Deutschland sie vertuscht haben. Da gab es ja, was einige Behörden angeht, auch klare Indizien. Und das ist natürlich schon ein Hinweis, dass man da auch in Deutschland genauer hingucken sollte. Nur den direkten Link zwischen den Vorgängen jetzt in den USA und dem, was bei uns ist, den würde ich so nicht herstellen.
Und das würde auch nicht der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel tun. Der hat gesagt, der Rassismus, den es eventuell hier gibt, der ist im Unterschied zu dem in den USA nicht strukturell. Heute hat er im Deutschlandfunk Folgendes gesagt.
Einen strukturellen Rassismus bei unserer Polizei, den gibt es nicht. Das weise ich mit aller Entschiedenheit zurück. Und ich will auch deutlich sagen, dafür gibt es überhaupt keine Belege.
Hat er recht?
So wie er das formuliert, würde ich seiner These zustimmen, was natürlich immer heißt, das ist genau die Art von These, die man ständig überprüfen muss. Das heißt, man muss schon genau hinschauen, gilt es noch, gibt es die Probleme vielleicht schon? Und es gibt ja in Deutschland auch Versuche, die drohende Gefahr, sag ich mal, bei den Wurzeln zu packen, indem man mehr Polizisten mit Migrationshintergrund einstellt. Das ist mit Sicherheit eine Maßnahme, die hilft, weil da zum Teil auch kulturelle Fragen im Umgang mit Kriminellen eine Rolle spielen und weil dadurch natürlich, unterstelle ich, dann doch mal die Sensibilität höher ist. Also solche Schritte halte ich für wesentlich sinnvoller, als immer wieder irgendwas zu beklagen, wo ich nicht genau weiß, wie hoch ist die Relevanz. Aber dass man immer wieder hinschauen muss und dass auch in den meisten Bundesländern gibt es ja diese Ombudsleute, dass die Alert schlagen müssen, Alarm schlagen müssen, wenn sie Probleme erkennen, das ist natürlich unverzichtbar, weil sonst können wir uns ewig in irgendeinem Gefühl suhlen, wir sind besser. besser als die Menschen in den USA. Und das ist was, was man ständig überprüfen muss, völlig klar.
Ja, muss man überprüfen. Und ich finde schon auch, dass der Vergleich auch Sinn macht, auch wenn man dann eben sieht, dass der Vergleich so nicht funktioniert. Also dass man sagt, man kann es nicht vergleichen. Lassen Sie uns, Sie holen Luft, aber trotzdem ganz kurz Raphael Beer hören. Ehemaliger Polizist ist er, heute Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei in Hamburg, Kriminalsoziologe auch. Und er sagt das auch nochmal, dass man die Polizei in den USA und in Deutschland nicht vergleichen könne.
Ich glaube, dieser Vergleich verbietet sich, weil wir in den USA sehen, dass es eine ganz andere Tradition, eine Tiefe von Rassismus gibt, einen Alltagsrassismus. Es gibt viel mehr Waffen in den USA, es gibt Apartheid in den USA. Das ist so nicht vergleichbar. Trotzdem darf man sich nicht zurücklehnen und sagen, bei uns passiert überhaupt nichts.
Ja, das ist eben wichtig, dass man sich nicht zurücklehnt.
Ja, und der Vergleich ist natürlich kein Gleichsetzen. Also man kann Dinge vergleichen und zum Ergebnis kommen, sie sind im Kern sehr, sehr verschieden. Also ein Vergleich an sich verbietet sich normalerweise nicht.
Ist Rassismus auch ein Thema in Deutschland? Natürlich auch in der deutschen Polizei, ja. Was aber nicht hilft, ist, die Polizei unter Generalverdacht zu stellen. In diesem Zusammenhang wird die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken ja jetzt sehr kritisiert, die von einem, Zitat, latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte auch in Deutschland gesprochen hat. Sie hat aber auch betont, dass das für die große Mehrheit der Beamten nicht gelten würde. Wir hören nochmal Raphael Beer, den ehemaligen Polizisten und Professor heute für Polizeiwissenschaften. Er hat gesagt, es gibt weder den latenten Rassismus noch seien es individuelle Einzelfälle in der Polizei. Es sei etwas in der Mitte. Er übt aber schon auch Kritik an Saskia Esken.
Frau Esken von systemischem Rassismus spricht, ist das ein starkes Wort. Und ich finde auch, wird damit das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Das ist zu viel. Und wenn die anderen Seiten, Berufsvertretungen zum Beispiel oder Innenminister, von individuellen Einzelfällen sprechen und schwarzen Schafen, ist das zu wenig. Es ist etwas in der Mitte. Ich glaube, wir kriegen keine überdurchschnittlich autoritären oder rechtsgerichteten Menschen in die Polizei. Aber es entwickeln sich im Lauf der Berufstätigkeit durchaus Positionen, die autoritär werden, die rigide werden.
Und zwar wahrscheinlich deshalb, Frau van Ackeren, weil es eben auch sehr viel Frustration im Polizeialltag gibt. Denn die Klientel, mit der die Polizei es zu tun hat, ist ja auch nicht immer unbedingt höflich.
Ja, ganz konkret. Also bei der Demonstration am Wochenende in Berlin wurden 28 Polizisten verletzt. Und man muss einfach mal vom Ausgangspunkt her sehen, dass Gewalt Monopol des Staates wird ja von der Polizei quasi für uns alle wahrgenommen. Und wenn diese Leute, die Polizistinnen und Polizisten, sich dabei verletzen, wenn sie unsere Sicherheit herstellen, so ist es ja nun mal gedacht und in der gigantisch überwältigenden Zahl der Fälle ist es natürlich auch so, wenn sie dann verletzt werden, dann ist das natürlich auch was, wo sie sich darauf verlassen müssen, dass der Staat auf ihrer Seite steht. Das finde ich schon auch wichtig. Also mich hat an dieser Äußerung von Frau Esken was anderes gestört. Also es war schon dieses systemische Rassismus, ist natürlich eine wahnsinnig harte Formulierung, aber ich fand es, wie so oft bei ihr, ich fand es einfach psychologisch so ungeschickt. Sie beklagt den Chorgeist der Polizisten. Wenn ich es aber so anstelle wie Frau Esken, dann schweißt sie natürlich Leute zusammen, die eigentlich gar nicht unbedingt sagen würden, ich habe jetzt irgendwie, ich will meine Kollegen verteidigen, die leicht rechtslastig sind. Aber sie trägt dazu bei, dass die Polizisten auf eine Art zusammenrücken, indem sie möglicherweise sogar wirklich sich gegen Außenstehende verbünden, weil sie sich bedroht fühlen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand beklagt sich über schlechten Journalismus, darüber könnten wir beide jetzt vielleicht auch länger reden, ganz unbefangen. Wenn aber jemand redet über schlechten Journalismus und über Rufmord, der Menschen in den Tod treibt und dann so nahtlos den Übergang zu Ihnen und zu mir schlagen würde, dann würde ich auch sagen, Moment mal, da fühle ich mich jetzt überhaupt nicht angesprochen. Und psychologisch löst das auch so Abwehrreflexe aus. Und deswegen glaube ich, dass Sie am Ende dem Anliegen, von dem ich ihr schon glaube, dass sie das sehr, sehr ernsthaft verfolgt, keinen Dienst erwiesen hat.
Mhm. Ja, vielleicht überdenkt sie das ja auch selber nochmal. Jetzt nochmal die Frage, wie kann die Polizei sich ändern, auch in Deutschland? Wir haben eben schon ein klein bisschen darüber gesprochen. Heute kommt ja der Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes raus. Und wir hören mal Bernhard Franke, den Leiter eben selbiger Antidiskriminierungsstelle. Der fordert eben, wir brauchen unabhängige Stellen, wo sich Menschen hinwenden können, wenn sie eben zum Beispiel Opfer von Racial Profiling werden, also wenn sie wegen ihrer Hautfarbe aufgegriffen oder kontrolliert werden.
Das ist eine lange Forderung von uns, dass wir auch spezielle Stellen, unabhängige Beauftragte für die Polizei brauchen Ombudsstellen, an die sich Betroffene wegen Racial Profiling wenden können. Und es gibt ja auch schon einige Bundesländer, also beispielsweise Rheinland-Pfalz oder Schleswig-Holstein, die solche unabhängigen Polizeibeauftragten haben.
Das ist also der Weg, oder? Das ist ein guter Weg.
Ja, und das ist auch ein Weg, den man durchaus bundesweit einfordern könnte. Und das ist auch gut, wenn die Leute ortsnah die Ansprechpartner haben. Also wenn die in dem Bundesland sind, wo ja auch die Sicherheitsbehörden zuständig sind. Innenpolitik ist ja Sache der Länder. Deswegen gehört die Ombudsstelle auch dahin. Mhm. Das ist ein guter, sinnvoller Vorschlag.
Und dieses Antidiskriminierungsgesetz, sagt Bernhard Franke, sei ein guter Schritt. Wir hören ihn nochmal.
Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gilt nur in den vertraglichen Beziehungen zwischen Privaten, also bei Arbeitsverträgen oder bei zivilrechtlichen Verträgen. Es gilt aber nicht für den ganzen Bereich des öffentlich-rechtlichen Handelns. In der Hinsicht ist das sicher ein richtiger Schritt, hier einen Diskriminierungsschutz zu etablieren und Lücken zu schließen. Und in der Hinsicht sehen wir in dem Gesetz einen Schritt in Richtung auch Diskriminierung durch öffentliche Stellen zu unterbinden und dagegen vorzugehen.
Bernhard Franke, also der Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
Das Gesetz, auf das er anspielt, ist eins, das für Berlin gelten soll. Die Kritiker, die sich an dem Gesetz stören, sagen, da wird die Beweislast umgekehrt. Und die sind deswegen auch ziemlich auf den Barrikaden, weil sie sagen, das ist eigentlich im Rechtsstaat nicht das normale Vorgehen. Was mich bei dem Gesamtkontext übrigens noch ziemlich optimistisch macht, dass Deutschland da jetzt auch den richtigen Weg geht, ist die Tatsache, die Bundesregierung hat das Thema ja ganz oben angesiedelt. Die haben einen Kabinettsausschuss gegründet, der hat auch vor, ich glaube, 2 Wochen zum ersten Mal getagt. Und das heißt, die Spitze der Bundesregierung, also auch die Kanzlerin und zum Beispiel auch der Bundesinnenminister, haben gesagt, Rassismus, Diskriminierung, Rechtsextremismus, dieser ganze Themenkomplex ist einer, den wir so ernst nehmen, dass wir den jetzt zur Chefsache machen und einen speziellen Teil unserer Bundesregierung damit beschäftigen.
Und das finden Sie absolut richtig,
ja,
wie ich sehe.
Und die werden auch nicht ergebnislos irgendwann auseinandergehen können.
Der Bundesinnenminister Horst Seehofer ist unterlegen. Das Bundesverfassungsgericht hat der Klage der AfD heute stattgegeben. Er hat nämlich die AfD staatszersetzend genannt. Zu den Hintergründen, wir wollen natürlich gleich drüber sprechen, aber zu den Hintergründen jetzt erstmal Gigi Deppe.
Der Bundesinnenminister hatte vor ein paar Jahren der Deutschen Presseagentur ein Interview gegeben. In diesem Interview griff er die AfD scharf an. Das Verhalten der AfD sei staatszersetzend. Das Interview wurde zeitweise auf die Internetseite des Bundesinnenministeriums gestellt. Die AfD wandte sich daraufhin an das Verfassungsgericht. Seehofer habe damit gegen seine Neutralitätspflicht als Minister verstoßen. Mit Erfolg. Die Verfassungsrichter wiederholen ihre Grundsätze. Parteien müssten gleichberechtigt am politischen Wettbewerb teilnehmen können. Dieses Recht würde verletzt, wenn Staatsorgane sich gegen eine Partei aussprechen. So der noch amtierende Präsident Andreas Voskuhle.
Die Zulässigkeit der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung endet also dort, wo Werbung für oder Einflussnahme gegen einzelne im politischen Wettbewerb stehende Parteien oder Personen beginnt.
Die Bundesregierung habe eine große Autorität und jede Menge Mittel, um auf die Menschen nachhaltig einzuwirken. Herabsetzende Äußerungen, die nicht mit Regierungshandeln inhaltlich verbunden sind, müssten unterlassen werden.
Also Ministerien müssen neutral sein. Im Grundsatz, Frau van Ackeren, hat das Bundesverfassungsgericht sicherlich recht, oder?
Ja, eindeutig, weil da geht es um Formalien, da geht es ja auch um einen, wenn man so will, finanziellen Vorsprung. Also Horst Seehofer, der damals noch CSU-Chef war, der konnte sich ja nicht einen finanziellen Vorteil dadurch verschaffen, dass er gesagt hat, jetzt soll mein Pressesprecher dieses Interview redigieren, dann tun wir es auf die Homepage des Ministeriums, nutzen da nochmal die zusätzliche PR. Das ist eine Vermischung der beiden Ebenen, die aus guten Gründen nicht erlaubt ist in Deutschland. Es gab auch schon mal vor etwa 3 Jahren einen ähnlichen Fall. Die Forschungsministerin Johanna Wanka, oder das kann sogar 4 Jahre her sein.
Das war 2018.
Also ist doch noch nicht so lange her. Mhm. Die hat seinerzeit gesagt, die AfD hatte eine Aktion gestartet, die rote Karte für Merkel. Und dann hat Wanka zurückgekoffert, die rote Karte für die AfD. Und da sie das aber in ihrer Funktion als Ministerin gemacht hat, hat auch da das Verfassungsgericht konsequent gesagt, geht nicht, ist nicht erlaubt.
Genau, und das Urteil erging dann 2018, genau. Jetzt bei der mündlichen Verhandlung, die wir jetzt sozusagen betrachten, wo Herr Seehofer derjenige ist, der unterlegen ist vor Gericht, da hat der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium Günther Krings die Veröffentlichung dieses Interviews auf der Webseite des Ministeriums mit dem deutlich rauer gewordenen Ton im Bundestag verteidigt. Hat er damit recht?
Ja, das sind so Hilfskonstruktionen. Das Ministerium hat natürlich auch versucht zu sagen, ja, eigentlich hat Horst Seehofer ja nur das Staatsoberhaupt verteidigt, denn das war der Kontext, da ging es um einen Auftrag, den der Bundespräsident erteilt hatte. Aber ob das Klima rauer geworden ist oder nicht, das hat natürlich mit der eigentlich rechtlichen Frage eigentlich gar nichts zu tun. Das erlaubt ja nicht, dass man alte Strukturen, die aus gutem Grunde geschaffen wurden, einfach sprengen kann.
Aber eins ist natürlich vielleicht schon so, die AfD provoziert und manche sagen ja auch, sie instrumentalisiert auch ein Stück weit das Bundesverfassungsgericht.
Ja, und die AfD versucht auch immer wieder ganz konkret solche Fälle anzusprechen. Also es gab noch ähnliche Vorgänge beim regierenden Bürgermeister Michael Müller in Berlin. Da hat er allerdings recht bekommen, weil er die AfD nicht genannt hat. Oder der Oberbürgermeister von Düsseldorf, Thomas Geisel, der hat mal dazu aufgerufen, bei einer antirassistischen Demo, bei einer Kundgebung der AfD, so rum, hat er gesagt, mach doch aus Protest abends die Lichter aus. Und das war auch zu deutlich gegen die AfD und auch da gab es ein juristisches Stoppschild.
Wir alle haben dann und wann Schmerz und wer Fußball spielt, der hat auch öfter Schmerzen, fühlt sich zusätzlich auch noch unter Druck, denn man möchte ja seine Leistung optimieren, man möchte richtig gut sein, man möchte durchhalten, also schluckt man womöglich Schmerzmittel. Heute Abend gibt es in der ARD eine Doku zum Thema mit dem Titel Geheimsache Doping, hau rein die Pille, 22.45 Uhr. Hier zu Gast im Studio Margarete van Ackeren von Focus Online und auch hergekommen Axel Ramlo, mein Kollege hier aus der Redaktion, der sich die Zahlen mal angeguckt hat, Herr Ramlo. Wie viele derer, die an den Umfragen jetzt teilgenommen haben, nehmen denn im Fußball Schmerzmittel?
Also knapp 1000 Fußballerinnen und Fußballer haben anonym mitgemacht und knapp die Hälfte sagt, ich nehme Schmerzmittel mehrmals pro Saison. Sogar jeder oder jede fünfte sagt, einmal pro Monat oder öfter. Also 20%. Und zu diesen Zahlen gibt es auch sehr viele persönliche Geschichten rund um Schmerzmittel im Fußball in dieser Doku zu sehen. Zum Beispiel das hier ist ein Amateurfußballer.
Ohne Schmerzmittel Fußball kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern.
Wir nehmen schon generell vor Spielen Schmerzmittel. Mehr oder weniger die ganze Mannschaft. Ich glaube, das ist so ein bisschen Kopfsache. Ne? Man fühlt sich dann sicherer, wenn man ein Ibuprofen drin hat.
Frau van Ackeren, das klingt doch wirklich irgendwie dramatisch, dass man sich Fußball auch als so Laie gar nicht vorstellen kann, ohne Schmerzmittel.
Ja, man fühlt sich sicherer, wenn man eine Ibuprofen drin hat, ist schon eine alarmierende Aussage. Das würde ich allerdings auch sagen.
Aber ich würde das mal aus meiner persönlichen Erfahrung durchaus bestätigen wollen. Also ich habe auch eine ganze Weile Fußball gespielt, jetzt überhaupt nicht im Amateurbereich, sondern im Jugendbereich. Und man möchte ja spielen, man möchte ja mitmachen, man möchte auch die Mannschaft nicht im Stich lassen.
Man ist ja vielleicht fit und kann auch spielen ohne Schmerzmittel.
Naja, also oftmals ist man eben nicht fit genug, weil das ist ja schon eine hohe körperliche Belastung, Fußball zu spielen. Das ist ja kein normales Gehen oder kein normales Joggen. Das ist ja ein sehr anstrengender Sport. Und wenn es da zwickt, dann ist tatsächlich schon auch ein bisschen die Angst da, dass man sich noch mehr wehtun könnte oder dass man eben nicht schnell genug ist, nicht gut genug ist. Und das sagen übrigens auch sehr viele der befragten Spielerinnen und Spieler in dieser Umfrage. Es geht nicht nur darum, dass man den Schmerz weghaben will, es geht auch darum, der Mannschaft helfen zu können. Und da sind wir natürlich beim Millionengeschäft Fußball. Es geht eben vor allem darum, dem Druck standhalten zu können. Mhm. Gerade wenn es für junge Spieler darum geht, dass die Entscheidung da ist, gibt es eine große Karriere oder versacke ich irgendwann.
Mhm. Aber wenn dann Ibuprofen tatsächlich wie Smarties verteilt wird, ich glaube, so ein Zitat kommt in der Doku auch vor, dann hat das wahrscheinlich Folgen. Wissen die jungen und älteren Fußballer denn, was für Folgen das haben kann?
Also ich glaube, aus den Interviews ist rauszuhören, dass es viele Spieler nicht wissen, aber dass es viele Spieler auch nicht wissen wollen. Und die Doku zeigt schon an einigen sehr prägnanten Beispielen, was eben die Konsequenzen sein können. Zum Beispiel eben bei der dauerhaften Einnahme von Schmerzmitteln, dass die Nieren extrem geschädigt werden können oder dass es zu Herzstillstand kommen kann. Und natürlich unabhängig davon auch, wir müssen uns ja vorstellen, Schmerz hat ja auch seinen Sinn. Der Körper sendet ja ein Warnsignal aus. Und durch die Schmerzmittel werden diese Warnsignale die ganze Zeit unterdrückt und irgendwann einmal zahlt der Körper das natürlich dann zurück.
Jetzt wissen wir, Frau von Ackeren, der Fußball ist in vielerlei Hinsicht ein Spiegelbild der Gesellschaft. Also wenn das für Fußballer gilt, was Axel Ramlow uns jetzt erklärt hat, dann gilt das wahrscheinlich für viele Menschen so im ganz normalen Alltag auch, dass sie Schmerzmittel zum Beispiel schlucken, um durchzuhalten, um leistungsfähig zu sein.
Ja, ich habe erstaunlicherweise im letzten Drogenbericht der Bundesregierung ist so Medikamentenmissbrauch ein Thema, was nur so am Rande vorkommt. Aber mir fiel in dem Zusammenhang ein, dass, ja, ich nenne es jetzt mal Kinderdoping, also das Umgekehrte, dass also Kinder im großen Rahmen ruhig gestellt werden mit Ritalin, was natürlich auch Gewöhnungseffekte hat und auch so als normal suggeriert, dass man halt ständig was einnimmt. Das würde ich jetzt als die Verbindung sehen zu Ihrem Thema, Herr Ramelow. Ne?
Gibt es denn Vergleichszahlen zu anderen Ländern in Europa zum Beispiel?
Also wenn wir uns mal Europa anschauen oder andersrum, laut Statistikportal Statista nimmt jeder Deutsche im Jahr, gerade aktuell gibt er 6 Euro für Schmerzmittel aus. Das ist ungefähr genauso viel wie in Frankreich. Aber wo die Zahl extrem nach oben geht, ist zum Beispiel in den USA. Da ist auch der Umsatz riesengroß, 4,5 Milliarden Euro umgerechnet, Stand jetzt. Das wird sich noch steigern. Das sind dann pro Kopf 14 Euro pro Jahr. Was ich sehr interessant fand, als ich mich da beim Statistikportal umgeschaut habe, in Kanada ist die Zahl noch höher pro Kopf. Da sind es 17 Euro pro Person.
Das ist tatsächlich interessant. Jetzt kann es natürlich aber auch Momente geben im Leben, wo es tatsächlich sinnvoll ist, Schmerzmittel zu nehmen, auch prophylaktisch Schmerzmittel zu nehmen, weil man vielleicht dem Körper tatsächlich helfen kann.
Es gibt ja dieses Wort des Schmerzgedächtnisses in der Forschung. Also wir haben auf der einen Seite eben akute Schmerzen, es gibt aber auch chronische Schmerzen und der Körper merkt sich das, selbst wenn vielleicht das ursprüngliche Ereignis schon längst vorbei ist. Und da gibt es verschiedene Forschungen, die zeigen, Schmerzmittel werden als Langzeittherapie tatsächlich genutzt, um dieses Schmerzgedächtnis wieder zurückzutrimmen. Zum Beispiel bei Migräne.
Frau von Ackeren, haben Sie Erfahrung?
Nein, mit Medikamenteneinsatz im größeren Stil eigentlich nicht, nie.
Dann sind Sie...
Kann ich nicht mitreden.
Sind Sie gut raus, aber Axel Ramlow hat ja erzählt, also in Ihrer Fußballkarriere haben Sie sozusagen schon nochmal dazu gegriffen.
Ja, wir sind nicht dazu aufgefordert worden, aber wir haben halt alle gewusst, wir reden hier wirklich vom Amateurbereich, wir haben halt alle gewusst, entweder ich hinke jetzt hinterher oder ich nehme halt diese Tablette und dann kann ich halt mitlaufen. Und ich glaube, das kann man ja auch an vielen, unter anderem am Drogenbericht sehen, dass sich das eben auch in anderen Teilen der Gesellschaft mit rüberschwappt, dass man zum Beispiel an den Universitäten, aber auch im Beruf sich eben morgens überlegt, bleibe ich jetzt zu Hause oder schmeiße ich mir diese Schmerztablette rein und ziehe das durch.
Tja, sollte man sehr gut aufpassen und vor allem, wenn es eine Süchtigkeit, eine Sucht gibt, dann ist das natürlich wirklich ein großes Problem. Heute Vormittag kam die Zahl als Eilmeldung. Infolge der Corona-Krise sind im April 30% Einbruch zu verzeichnen im Export. Frau von Ackeren, ist die Binnennachfrage zu stärken die Antwort auf diese Zahl? Einbruch beim Export 30% im April?
Ja, zumindest ist das der Hebel, den man in Deutschland überhaupt bewegen kann, weil die Nachfrage im Ausland, wenn man an USA denkt, die letzten Arbeitslosenzahlen 40 Millionen, da kann natürlich Deutschland einfach ganz wenig machen, um den Markt zu mobilisieren. Das heißt, insofern hat die Große Koalition mit ihren Beschlüssen in der vorigen Woche versucht, die Hebel zu aktivieren, die sie aktivieren kann. Und da ist die Binnennachfrage anzukurbeln über eine Senkung der Mehrwertsteuer, also zeitlich befristet, Senkung der Mehrwertsteuer um 2 bzw. 3 Prozentpunkte. Das ist eine Maßnahme, wo Sie sagen, okay, das immerhin können wir tun, dann lass es uns tun.
Man liest ja auch manchmal, Konsum wird jetzt schon so richtig zur Bürgerinnenpflicht. Aber die Frage ist, gehen wir jetzt wirklich los und konsumieren?
Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das im Moment angezeigt wäre. Es ist mir schon klar, dass man die ökologischen Weiterungen bedenken muss, dass man bei den Produkten gucken muss, dass man bei den Arbeitsbedingungen gucken muss, dass man auch nicht wild drauf loskauft, sondern nachhaltig kauft. Aber unser ganzes System ist so sehr darauf aufgebaut, dass Menschen viel konsumieren, viel Waren umsetzen, dass wir auch nicht diese Wirtschaftskraft aus unserem System ziehen können. Und wir brauchen sie ganz dringend. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass Menschen in Restaurants gehen, in Spielwaren, Buchladenläden, in Buchläden, in Boutiquen und einfach das versuchen zu tun, was sie tun können, vorausgesetzt natürlich, sie haben im Moment das Geld, weil es einigen objektiv finanziell schlechter geht. Also ich will jetzt ja auch nicht zynisch werden, die es nicht haben. Ja. Das ist ja völlig klar.
Wenn man jetzt viel weniger Geld verdient hat, dann geht man jetzt natürlich nicht in den Spielwarenladen, sondern man nimmt erstmal das vielleicht, was man geschenkt kriegt oder was man eh noch im Schrank hat.
Ja, natürlich, ganz genau. Und deswegen sind die, die es können, die sollten schon versuchen, dass ein bisschen der Laden am Laufen bleibt.
Mhm. Jetzt haben wir natürlich schon auch vor der Corona-Krise gewusst, dass Deutschland vom Export abhängig ist. Es hat ja auch schon immer Stimmen gegeben, die gesagt haben, wir müssen da gegensteuern. Diese Abhängigkeit ist grundsätzlich gefährlich, wenn eine Rezession kommt, wenn global die Handelszahlen schwieriger werden. Insofern hätte man schon vielleicht schon vorher ein bisschen gegensteuern können.
Ja, das ist nur deswegen, glaube ich, sehr schwer, weil die Struktur in unserem Land ist ja eigentlich auch nicht so ganz in Ordnung. Also wir haben ja eine absolute Überalterung. Wir sind, ich glaube, das zweitälteste Volk der Welt nach den Japanern. Und da ist natürlich der Markt im Innern, der reicht ja auch nicht. Also deswegen war das eigentlich immer ein großes Plus, dass Deutschland so gut exportiert hat. Zum Teil waren die Klagen, also wenn ich an die von Donald Trump zum Beispiel denke, natürlich auch ein bisschen kindisch, wenn er dann auf das Defizit gegenüber den USA hinweist. Da haben auch Vertreter der Bundesregierung schon mal in kleineren Kreisen gesagt, naja, wir sind halt so gut. Also die Waren werden gekauft, weil sie gut sind, weil sie beliebt sind, weil sie zum Teil, wenn ich an den Maschinen- und Anlagenbau denke, sehr präzise gefertigt sind. Und das war sozusagen ein deutsches Erfolgsmodell. Also ich fand, in der Zeit war das bisher schon angemessen.
Hm. Gut, war vielleicht so, vielleicht auch anders. Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, kann es ja sein, dass im nächsten Jahr die Rezession relativ schnell überwunden wird, sagen ja manche, die sehr optimistisch in die Zukunft schauen und sagen, das, was jetzt sozusagen nicht konsumiert wurde, wird dann eben nächstes Jahr konsumiert. Wie sehen Sie das?
Da wäre ich ehrlich gesagt nicht so optimistisch. Also ich glaube schon, dass es darum geht, die härtesten Einbrüche zu verhindern. Aber weil das gerade diese Kreisläufe sind und weil das eine das andere bedingt, also wenn jetzt, ich sag mal, irgendwelche Autofirmen weniger Autos exportieren, dann haben natürlich auch die Menschen, die da arbeiten, irgendwann weniger Geld. Weil die weniger Geld haben, gehen sie seltener in die Kneipe. Also wir kommen da natürlich in so einen Teufelskreis, von dem ich glaube, dass wir ihn nicht ganz verhindern, aber höchstens abschwächen können in seiner Wirkung.
Interessant ist ja, dass bei alledem die Aktienkurse gestiegen sind, dass es so eine Börsenrallye gibt, die aber mit großen Ausschlägen nach oben auch zu verzeichnen ist.
Ja, das Geschehen an der Börse hat natürlich da manchmal seine, ich sag mal, eigene Perversion. Also wenn die Aktien hochgehen, wenn es Massenentlassungen gibt, das ist natürlich eine Art zu spekulieren, die dann eindeutig sofort ihre Erfolge hat, aber die ist natürlich auch auf negativen Effekten für andere Leute aufgebaut. Also das ist das Wesen dessen, was an der Börse passiert, ja.
Ein Blick nach Göttingen, wo ja diskutiert wurde, ob es einen neuen Lockdown braucht, weil die Ansteckungszahlen hoch waren. Die meisten Menschen in Niedersachsen können sich ja über weitere Lockerungen freuen. Das ist schon schwer, oder? Wenn das Land sozusagen insgesamt geöffnet ist, aber es für einige Schulen, Kitas erst nochmal nicht gelten kann.
Ja, das ist auch dann schwer zu vermitteln, aber es ist vielleicht auch, ich sag mal, ja, pädagogisch in gewisser Weise sogar wertvoll, weil die Leute dann sehen, okay, wenn wir uns nicht an die Regeln halten, hat es dann auch Konsequenzen. Weil Politiker, also wenn man allein den Twitter-Account von Jens Spahn verfolgt, der mahnt ja fast jeden Tag, haltet euch an die Regeln, haltet Abstand, denkt an die Masken, achtet auf euch. Und manches verhallt ja dann auch wirklich ungehört. Und insofern ist es dann vielleicht auch gut, wenn Menschen sehen, okay, die Lockerungen sind nicht unumkehrbar.
Ja. Ich denke, auch die, die auf den Demonstrationen waren jetzt in Berlin, die haben sich auch vielleicht nochmal Gedanken gemacht, was machen wir hier gerade? Oder sie haben sich eben keine Gedanken darüber gemacht und fühlten sich sicher.
Ja, ich war sogar in der Beziehung, gehörte ich einer Zwischengruppe an, weil ich zufällig in der Nähe war und über den Alexanderplatz gehen musste. Ich hatte auch das Zeitschema nicht so genau im Kopf. Ich bin dann 10 Minuten stehen geblieben. Es war durchaus ergreifend. Es waren überwiegend junge Leute, von denen man auch das Gefühl hat, der Tod George Floyds treibt sie wirklich um. Aber es wurde von Minute zu Minute beängstigender, wie viele Menschen da unterwegs waren. Und ich bin dann auch fast geflohen, hätte ich gesagt. Also das war schon, das hatte mit Abstandsregeln nicht mehr sehr viel zu tun und Masken trugen auch längst nicht alle.
Ja, hat man auch auf den Bildern gesehen. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Frau van Ackeren.
Gerne.